Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Und im Hörsaal für euch heute Katrin Ohlendorf. Und zwar mit diesem Thema.
Gut kaufen. Über ethischen Konsum und unsere Verantwortung als Verbraucher.
Die Frage ist, wirkt denn moralischer Konsum? Und wir sind sehr schnell darauf gekommen, dass wir fragen mussten, wie lange? Und das Ergebnis war 2,5 Wochen.
Der Wirtschaftswissenschaftler Birger Priddat stellt fest, dass sich zwar viele Menschen für die schädlichen Folgen des Konsums interessieren, aber dennoch an ihren Gewohnheiten festhalten.
Moral kostet Entscheidung, Moral kostet Aufwand.
Die Preise müssen die Wahrheit sagen.
Der Soziologe Björn Ahaus beschäftigt sich damit, wie nachhaltiger Konsum entstehen kann.
In der konkreten Konsumsituation fehlen uns Informationen. Konsum.
Ich finde das Leben ja manchmal ganz schön kompliziert, schon bei Dingen, die eigentlich ganz einfach sind. Einkaufen gehen zum Beispiel. Ich habe Lust auf Birnen, sagen wir mal, und ich steuere im Supermarkt direkt die Bio-Obstauslage an. Ich versuche nämlich, möglichst nachhaltig einzukaufen. Dass wir mit den Ressourcen unserer Welt ein bisschen schonender umgehen müssen, das bestreitet ja heute eigentlich ernsthaft niemand mehr. Ich suche mir also die Birnen raus und lese dann Herkunftsland Peru. Und dann geht das Grübeln los. Ist es okay, Bio-Birnen aus Übersee zu kaufen oder ist im Vergleich konventionelles Obst vom Bauern um die Ecke doch besser? Wie verhalte ich mich jetzt richtig? Schwierig. Ich bin aber immerhin mit meiner Ratlosigkeit nicht ganz alleine. Das habe ich festgestellt. Ich habe mich mal bei meinen Kollegen bei uns in der Redaktion umgehört, wie sie es so mit dem ethischen Konsum halten.
Also lange Zeit war nachhaltiger, fairer, ökologischer Konsum nicht wirklich ein Thema für mich. Meine Freundin hat mich da mehr oder weniger zugebracht, dass ich jetzt auch darauf achte, ist das ein Bioprodukt, ist das ein faires Produkt? Ja, das ist jetzt soweit, dass ich halt irgendwelchen Schund für unter 1 Euro nicht mehr kaufe, weil ich weiß, irgendjemand bezahlt den Preis und das bin nicht ich.
Ich hasse Plastik. Ich kaufe alles in Glas, Joghurt, Milch, regionale Produkte. Ich würde niemals einen Apfel aus Neuseeland kaufen.
Zum Beispiel Lebensmittel muss ich dazu sagen, dass ich wirklich so ein Mensch bin, der so teils einkaufen geht. Und ich kaufe auch wirklich nicht alles, was nachhaltig produziert worden ist, sondern leider viel zu selten.
Was ist es denn, was sich dann davon abhält, das immer so gerade beim Lebensmitteleinkauf durchzuziehen?
Ja, definitiv 2 Hauptgründe, Zeit und Geld.
Ganz furchtbar, diese verschiedenen Bio-Labels und Siegel. Ich greife da auch zu. Bin mir aber bewusst, dass ich nicht weiß, was denn eigentlich wirklich genau dahinter steckt.
Beim Tee achte ich eher auf den Geschmack und kaufe mit schlechtem Gewissen ein.
Manchmal der Preis und manchmal auch so das gemütliche Sein, dass man gerade das Produkt vor den Augen hat und dann kauft man es einfach, ohne groß nachzudenken. Aber ich informiere mich schon und versuche, diese Rückfälle abzustellen und hoffe dann, ein besserer Mensch zu werden.
Stimmen aus der D-Radio Wissen Redaktion zum ethischen Konsum. Und so wie uns, so geht es vielen, das zeigen repräsentative Umfragen. Immer mehr Verbraucher interessieren sich nämlich tatsächlich für die Folgen ihres Konsums, aber beim Einkaufen, so wie bei uns auch offensichtlich, spiegelt sich das dann nicht immer so richtig wider. Ja, und Ratlosigkeit könnte eben ein Grund dafür sein. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir Nachhaltigkeit als sinnvoll erachten und meinen, dass möglichst viele Menschen nachhaltig konsumieren sollten, dann müssen wir uns fragen, warum Menschen das trotz Einsicht nicht tun und was man dagegen unternehmen könnte. Der Wirtschaftswissenschaftler und Philosoph Birger Priddat hat da einige Vorschläge in petto. Priddat lehrt politische Ökonomie an der Universität Witten-Herdecke. Mit moralischen Fragen zur Ökonomie, da befasst er sich schon seit den 90ern. Und das Kompetenzzentrum Verbraucherforschung Nordrhein-Westfalen, das hatte ihn gebeten, einen Impulsvortrag zu dem Thema zu halten. Das hat er auch gemacht, und zwar im Rahmen des 5. Workshops Verbraucherforschung NRW im November 2013. Ist ethischer Konsum möglich? So hieß der Vortrag. Und den hören wir uns jetzt gleich an. Und über die Thesen von Priddat und über weitere Thesen zum nachhaltigen Konsum spreche ich nach dem Vortrag dann mit dem Essener Sozialwissenschaftler Björn Ahaus. Der forscht über die Motive für nachhaltigen Konsum. Jetzt aber erstmal Birger Priddat zu der Frage, ist ethischer Konsum möglich?
Ich beschäftige mich seit längerem mit diesen Fragen und bin, ich hoffe nicht zu Ihrer Enttäuschung, relativ vorsichtig geworden gegenüber moralischen Konsumfragen. relativ vorsichtig geworden. Als Philosoph neigt man natürlich zum Ethischen, ne, weil das scheinbar so der Tool ist, mit dem man Dinge in der Welt beurteilen kann. Ich sage Ihnen auch warum. Das Moralische ist in einer hypermodernen Welt wie unserer extrem vorhanden, gerade in Deutschland, aber divers verteilt. Das heißt, wir haben ganz viele Moralen. Ich bin 1950 geboren, noch in einer Welt in den 50er Jahren aufgewachsen, wo die Moralität homogener war. Zumindest sozusagen natürlich familiär. Ich komme aus einer ostpreußischen Offiziersfamilie, können Sie sich vorstellen, welche Ausrichtung das hat. Also kantische Pflichtethik plus, was man lutheranisch noch sozusagen ranhängen kann, plus Modernisierungsbestrebungen. Ich habe noch erlebt, dass Normen, gesellschaftliche Normen, direkt in der Gesellschaft umgesetzt wurden. Zum Beispiel, dass ältere Männer auf junge Frauen zugingen und ihnen mit dem Stock die Zigarette aus dem Mund schlugen und sagen, deutsche Frauen rauchen nicht in der Öffentlichkeit. Gehen wir sozusagen in das Thema. Ich habe angefangen, über Konsum, moralischen Konsum nachzudenken, als die Brand-Spa-Geschichte begann. Und mein Blick war damals noch sehr ökonomisch darauf. Und die Frage ist, wirkt denn moralischer Konsum? Und wir sind sehr schnell darauf bei unseren Überlegungen und Forschungen drauf gekommen, dass wir fragen mussten, wie lange. Und das Ergebnis war 2,5 Wochen. Effektiv, also symbolisch bis heute. Symbolisch bis heute, effektiv 2,5 Wochen. Das heißt, wir haben einfach nur die Verkaufsstatistiken bei den Tankstellen, soweit man sie damals kriegte man erst später, sozusagen wann sozusagen der Verkauf bei Shell, wann der gesunken war und wann er sich wieder normalisierte. 2,5 Wochen sank sozusagen die Nachfrage, aber bescheiden. Nicht, dass Sie jetzt sagen, massiv 50%, nein, maximal 20%. Also in Tankstellen sank der Kauf und dann ging es wieder, normalisierte das wieder. Als wir das im Blick hatten, hatten wir andere, sagen wir so, moralische Konsumsituationen analysiert. Sich erinnern sich vielleicht noch die französischen Atomversuche im Pazifik. Da wurde plötzlich kein französischer Rotwein und kein Käse mehr gekauft. Auch so 2-3 Wochen lang. Und dann gab es diese Salmonellen im Fisch. Also es gibt ja immer so mediengetriggerte Themen des moralischen Konsums. 3, 4, 5 Wochen, hat ein bisschen länger gedauert, bis sich der Konsum wieder einpegelte. Das bedeutet, moralische Konsumfragen sind wesentlich erstmal mediengesteuerte Thematisierung, ne, und nicht aus den Haltungen der Leute. Das heißt, Sie haben wahrscheinlich heute schon verdorbene Wurst gegessen, Hypothese, ne, ohne es zu wissen. Und erst morgen steht es möglicherweise in der Zeitung, dass Wurst verdorben ist. Und erst dann beginnt natürlich der Alarm. Vorher ist er nicht da. Das heißt, wir haben gar keine Indikatoren, irgendetwas festzustellen. Wir haben seltenst individuell Indikatoren, um irgendetwas festzustellen. Wir reagieren also moralisch auf Konsum durch Medieninformationen. Woher auch sonst? Woher sollen wir denn sonst noch Informationen bekommen? Und die Medien finden diese Strecke für ein paar Tage, maximal 2-3 Wochen gut. Und dann hören sie auf, darüber zu reden. In dem Moment schwindet es auch bei uns aus dem Bewusstsein, außer bei einigen, die etwas längeres Gedächtnis haben. Also meine Mutter zum Beispiel geht jetzt Fisch gegenüber sehr vorsichtig vor. Also da ist irgendwas hängen geblieben. Das sind aber maximal 5-10% der Bevölkerung, die dieses Memory haben. Was gewissermaßen als eine Verhaltenskonditionierung in Bezug auf Güterbeurteilung eine Rolle spielt. Daraus entstehen teilweise radikalere Haltungen, wenn man denn so mehrere solche Stationen hat über verschiedene Güter, dass man darüber nachzudenken beginnt, man sollte vielleicht auch andere Dinge kaufen als das, was so normalerweise angeboten wird. Das ist das eine. Das zweite, das moralische Bewusstsein in Bezug auf alle möglichen Fragen. Ich habe mir mal eine kleine Liste gemacht, welche Fragen das sein können. Wir haben also verschiedene Cluster, Moral Clusters. Bio ist eins, ich mache gleich die Differenzierung. Bio ist natürlich eine Metapher, ne, wo sehr viel reingelegt ist. Fair ist eine andere Metapher. Beide Mengen können sich überlappen, müssen sich aber nicht überlappen. Ne, also fair muss nicht Bio sein. Ne, viel fair ist nicht Bio, sondern nur fair. Das ist eine Preis-Arbeitsrelation. Während Bio ist eine Gesundheits-, ich komme gleich noch drauf. Und dann haben wir noch Kinderarbeit. Kinderarbeit ist ein eigener moralischer Cluster. Wir finden Kinderarbeit in China schrecklich, kaufen aber für die Kinder chinesisches Spielzeug. Was fast heißt automatisch Kinderarbeit. Oder zumindest ganz schlecht bezahlte junge Frauenarbeit und so weiter. Unter schrecklichen Bedingungen. Arbeitsbedingungen, die wir alle nur im 19. Jahrhundert beim Beginn der Industrialisierung in Deutschland auch kannten. Also ist sozusagen unsere eigene Geschichte, holt uns da wieder ein. Noch ein Thema wäre Green. Green ist nicht identisch mit Bio und nicht identisch mit Fair. Also das heißt, wir haben sozusagen so 3, 4, wahrscheinlich noch mehr moralische Cluster, in denen wir uns bewegen. Diese Cluster ist wahrscheinlich das, wenn wir von moralischem Konsum oder ethischer Verantwortung reden, meinen wir solche Cluster. Allein, dass es 4 sind, heißt, bei jedem Konsumenten sind möglicherweise andere Cluster angesprochen. Nicht alle reagieren auf diese Cluster sozusagen automatisch. Und zum Zweiten, diese Cluster sind hochinterpretativ. Das sind Metaphern. Eine Metapher ist ein Begriff, der vielfach belegbar ist und jedes Mal gilt es doch. Also das Gegenteil von Eindeutigkeit. Und diese Begriffe laufen in der gesellschaftlichen Kommunikation und werden sozusagen, jetzt kommen die entscheidenden Sätze, vielfach benutzt, allgemein verstanden, jetzt kommt der entscheidende Satz, aber in den faktischen Entscheidungen meist nicht beachtet. Das heißt, wir haben ein gesellschaftliches Bewusstsein, wo wir positiv auf diese mehr oder minder, es gibt natürlich auch Gruppierungen in der Gesellschaft, die das lächerlich finden, solche Diskurse, mehr als sie glauben. Aber viele in der Gesellschaft sind empfänglich, sind sensibel für diese Diskurse, halten sie von der Grundargumentation für richtig. So wie wir in Deutschland, das ist anders als in anderen Ländern, in England ist das zum Beispiel überhaupt nicht so, für moralische Diskurse sehr empfänglich sind, insbesondere für Gerechtigkeitsdiskurse. Die Engländer haben keine Gerechtigkeit in diesem schweren deutschen Sinne, sondern die Fairness. Das ist viel leichter. Da werden Dinge durchgelassen, die Deutschland nicht als gerecht empfindet. Also nur um mal die kulturellen Differenzen nochmal anzudeuten. Moralische Diskurse sind hochwertig in Deutschland und fahren sehr schnell hoch, gehen auch in private Diskussionen rein, werden auch unter Kollegen, also in allen Netzwerkkommunikationen auf allen Ebenen, relativ schnell hochgefahren. Aber eher als ein Anspruch, als ein zu verwirklichendes, oder um es noch deutlicher zu sagen, asymmetrisch, als ein Anspruch gegen andere, aber nicht für sich selbst. Und wenn man nachfragt, wieso denn eigentlich nicht für sich selbst, sollen erstmal die anderen, bevor ich. Oder wenn die anderen auch, dann ich. Aber nicht ich alleine. Ich bin doch nicht der Idiot der Familie, der sozusagen etwas handelt, und jetzt kommt gleich das Argument, warum, wo andere nicht einsteigen. Warum? Weil moralisches Handeln Kosten hat. Das ist jetzt ein ökonomisches Argument, das ist aber breiter gedacht als rein ökonomisch. Moral kostet Aufwand, Moral kostet Entscheidung und viele Güter, die in der Qualität als moralische Güter, jetzt nicht mit dem Wort Moral, das ist sozusagen der Meta-Begriff, sondern bio, fair, green, kinderarbeitsfrei und, sozusagen prädikatiert sind, sind relativ teurer. Und das ist auch teilweise hochberechtigt. Wenn ich ein Qualitätsfleisch kaufe, jetzt mal Bio, in die Bio-Dimension gesagt, was sozusagen von einem Bauern handgezüchtet ist, in einer natürlichen Umgebung aufwächst, ist das Fleisch pro Kilo bis zu 30 Euro teurer. Bis zu 30 Euro teurer gegenüber der Massenproduktion von Schweinen, die in solchen Käfigen gehalten werden und sich das kurze Leben lang nicht bewegen können. Das sind im Grunde nur noch Fleischklumpen mit verkürzten Füßchen, verkürzten Fressapparaten und so weiter. Diese Differenz kostet etwas. Und das ist natürlich ein Argument, um solche Produkte zu kaufen, muss man ein ziemliches Bewusstsein haben. Dass man ab und zu mal sowas kauft, gehört mit in den gesellschaftlichen Standard heutzutage, aber dass man systematisch auf der Basis sich ernährt, nur bei Nahrung und bei Kleidung jetzt mal gesehen. Alles andere wird noch komplizierter, Auto, Wohnen, Reisen und so weiter. Nur mal diese Grundbasis ist relativ teuer und viele Leute entscheiden sich, selbst wenn sie das im Bewusstsein haben, Entscheidungen werden immer im Kontext des Kaufes gemacht. Also im Supermarkt, konkret vor dem Regal. Oder man muss sozusagen vorher schon entscheiden, ich gehe gar nicht in einen Supermarkt, sondern ich gehe zu einer Firma, die heißt Alnatura. Und Alnatura scheint anscheinend ein Grundangebot zu haben, in dem ich mich nicht irren kann. Das heißt, ich binde mich gewissermaßen durch die Entscheidung, um nicht in die Falle zu gehen, was anderes kaufen zu können. In dem Moment, wo Sie einen normalen Supermarkt gehen, und heute haben die Supermärkte auch immer schon Bio-Regale, das hätte man vor 10 Jahren oder 15 Jahren nie gedacht, dieses ist trotzdem keine Garantie, dass Sie, obwohl Sie ein Bio-Bewusstsein haben, dort das kaufen. Weil man kauft im Kontext der Atmosphäre, im Kontext der Darlegung, der Bilder, des Bunten, allein die Gänge, die man gewohnt ist, in einen Supermarkt zu gehen, entscheiden schon, was man kauft. Und man geht nicht neue Gänge. Und wenn sozusagen in den Gängen nicht neue Angebote, zum Beispiel Bio, drinstehen, dann gehen sie vorbei. Was bedeutet das? Bio muss sich teure Gangfläche kaufen, um überhaupt ins normale Geschäft zu kommen. Das ist sozusagen der bisherige Mangel von nachhaltiger Nahrung, dass sie zu wenig kapitalkräftig ist, um in den Normalpräsentationen, in den Regallandschaften des Normalverkaufs, dort anwesend zu sein, wo eben sozusagen der meiste Umsatz erzeugt wird. Es ist aber verdammt wichtig, sozusagen in die Präsentation, in die Performance, in die Regal-Performance dorthin zu gehen, wo die Leute normal kaufen. Das ist so trivial und gleichzeitig kostenträchtig. Das heißt, nur dort, wo Rewe beginnt ja jetzt sozusagen eine Initiative, ich sage Ihnen gleich noch was dazu. Ich bin ja auch Mitglied einer Truppe in Wittenherdecke, ZNU, Zentrum für nachhaltige Unternehmensentwicklung, wo 60 Firmen nachhaltige Produkte beginnen, darüber nachzudenken, was es heißt, überhaupt unter Marktbedingungen nachhaltige Angebote zu produzieren. Also bei den Firmen liegt natürlich sozusagen diese ganze Angebotsnummer, die liegt ja bei den Firmen. Und nicht bei den Konsumenten. Warum erzähle ich Ihnen das mit dem Supermarkt? Um vielleicht noch aus unserer Konsum- und Entscheidungsforschung ein, zwei Ergebnisse zu sagen. Wir machen keine neuroökonomischen Untersuchungen, aber wir arbeiten mit Neuroökonomen zusammen. Das sind diejenigen Verhaltensforscher. Überhaupt beginnt die Ökonomie ja Verhaltensforschung zu machen. Das heißt, sie denkt seit 15 Jahren mal darüber nach, wie sich Menschen überhaupt verhalten in der Wirtschaft. Vorher hat sie nur Hypothesen darüber gehabt, rational. Jetzt beginnt sich tatsächlich mal nachzugucken, wie sich Leute verhalten. Und die Neuroökonomie ist eine davon, die selber ihre Grenzen hat. Aber ein Vorteil, der ist ganz witzig. Die Ökonomie denkt ja sehr rational. Das heißt, in der Neuroscience, also in der Gehirnforschungsbetrachtung, betont sie die kognitive Seite des Gehirns. Die ist sozusagen kognitivistisch überdeterminiert. Während die emotive Seite des Gehirns für diejenigen, die nur kognitiv rational denken, nicht vorhanden ist. Die Neuroeconomics ist die einzige Theorie der Ökonomie, die das Emotionale gleichwertig behandelt wie das Kognitive. Also wie das Verstandesmäßige, ne? Und das Emotiv-Affektive. Das heißt, um es mal mit einer radikalen Formulierung eines Neuroscientists zu sagen, von Herrn Damasio, der sagt, jemand, der nur kognitiv entscheidet, also nur rational entscheidet, ist aus der Sicht der Neuroscience ein Autist. Weil er alle anderen Einflüsse, besonders die emotionalen, ausblendet. Jetzt umgekehrt aber, nur mal so, um auch zur Einschätzung, wie Ökonomen bisher Entscheidungen betrachten und wie wir jetzt beginnen, neu das zu betrachten. Und das hat gleich auch Wirkung für den Konsum. Jede Entscheidung ist in einem gewissen Sinne rational vorbereitet, wird aber emotional ausgeführt. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Möglicherweise ist das Rationale eine Form des Emotionalen. Das heißt, Sie können nur dann rational sein, wenn Sie eine bestimmte rationale Stimmung haben. Sie müssen, um rational zu sein, auch eine Stimmung haben. Das weiß man immer dann, wenn man ganz ruhige, vernünftige Entscheidungen machen soll, aber dann durch Erregung gestört wird. Dann merkt man, dann kann man gar nicht vernünftig sein. Das heißt, um vernünftig zu sein, müssen Sie cool sein. Cool ist aber eine Stimmung. Das heißt, Rationalität ist möglicherweise eine Subkategorie der Stimmung. Sowas forscht denn die Neuroeconomics, sehr zum Leidwesen älterer Ökonomen, weil sie all ihre Theorien über Bord werfen müssen. Aber das macht es spannend. Die nächsten 10, 20, 30 Jahre in der Ökonomie werden sehr spannend, weil wir wahrscheinlich Theorien umschreiben müssen. Was hat das für das, was ich Ihnen vorhin schon beschrieben habe, für Folgen? Das bedeutet, dass wir erstmals begreifen, dass viele Konsumenten natürlich nicht rational entscheiden. Das Marketing weiß das schon längst. Marketing zählt aber für Ökonomen nicht als Wissenschaft. Das sind irgendwelche Praktiker oder sowas. Also in ökonomischen Lehrbüchern wird das Wort Marketing, glaube ich, nie ausgesprochen. Ich habe es einmal in einem gesehen bei Herrn Menkew, kommt auf einer Seite bei 800 Seiten. Die haben eine Ahnung, was da passiert. Die haben auch Theorien dazu. Aber die ökonomische Theorie hat das noch nicht begriffen. Jetzt gehen wir langsam einen Schritt weiter und nehmen das auf durch die Verhaltensforschung, durch die ökonomische Verhaltensforschung. Viele Konsumenten sind überfordert, das heißt kognitiv überfordert. Wir machen Tests mit Studenten im Supermarkt, macht mal rationale Entscheidung beim Einkauf. Du kaufst Marmelade, du kaufst Käse, du kaufst Wein. 42 verschiedene Marmeladen in Subdifferenzierung, die man nicht versteht. Mal etwas hellere Orange, etwas dunklere Orange mit was drin, ohne was drin, mehr flüssig, mehr dick, verschiedene Firmen. So rational entscheiden heißt, suche die beste, also im Sinne deiner Nutzenmaximierung, die beste Alternative aus den vorhandenen voraus. 42 Alternativen, die stehen davor und sagen, ich weiß es nicht. Ich sage, such eine aus, muss entscheiden. Dann sagt er, gut. Ja, dann nimm doch eine. Irgendwann geht er vorne und sagt ein. Wie hast du entschieden? Ja, nicht rational. Ich fand das Etikett so nett. Oder ich fand diese Farbe, also wenn man die so gegen das Licht hält, die sieht gut aus. Und ich sage, also ist das jetzt rational? Sagt er mir, völlig egal, ich kann bei 42, ich kann das doch nicht vergleichen. Was heißt rational? Alle gegeneinander vergleichen, um die Beste festzustellen. Das Verfahren funktioniert nicht. Seine Antwort, ich fand das Etikett so nett, also da waren nämlich Erdbeeren drauf und die sahen leckerer aus als das, was da drin war. Das ist sozusagen das Entscheidende. Das meine ich mit der, in der Situation, in der Kontext entscheidet bei der Entscheidung. Nämlich plötzlich überredet uns irgendeine Farbe, eine Atmosphäre, eine Konsistenz und dann vielleicht auch noch der Preis. Der Preis ist übrigens sekundär. Also in dem Moment weiß man, ich kaufe eine Marmelade, die kostet, weiß ich, 2 bis 4 Euro. Ne? Und wenn einen was reizt und das kostet 4 Euro, man dachte vorher, es kostet 2, aber es reizt einen, dann nimmt man das. Nur die Leute, die kein Budget haben, die arm sind, die müssen im unteren Segment gucken. Aber auch die haben ein Wahlproblem, weil auch im unteren Segment gibt es 12 verschiedene. Also der Preis ist gewissermaßen sozusagen nur, der ist sehr elastisch. Außer das Budget ist zu Ende, ne? dann kann man nicht mehr, dann muss man sich ja zurückstellen. Aber zwischendurch rechnet man ja nicht. Ne? Man hat eine grobe Vorstellung, was man kaufen will. Wochenendeinkauf 80 Euro für die Familie, ne? Und dann geht man erstmal kaufen. Ne? Und wenn man nicht zahlen kann, nimmt man die Kreditkarte. Also niemand begrenzt sein Budget so, dass er sagt, oh, ich habe jetzt nur 80, ich habe dummerweise für 92, ich 12 zurück oder so. Das macht keiner. Ne? Der Punkt ist, wir kaufen emotionaler, wir kaufen aus dem Kontext und wir kaufen nicht im Vergleich. Und wir achten sozusagen, wenn es extrem darauf ankommt, jetzt vergleichen Sie doch nochmal, dann gucken wir doch nochmal auf den Preis. Und dann denken wir, wenn die Qualität gleich ist, dann nehmen wir denn da doch den billigeren. Das Problem ist nur, wir wissen nicht, was Qualität gleich heißt. Wir tun nur so. Das heißt, wir bewegen uns in einem imaginären Raum mit vielen Fiktionen. Und diese Fiktionen werden werblich oder sonst wie gesteuert. Da werden sozusagen Bedeutungen erzeugt, in vielfältigster Form. Und das ist sozusagen das, was die Werbung erzeugt. Aber die Werbung ist gar nicht so entscheidend. Die Werbung ist nur der erste Angang. Das meiste, wonach gekauft wird, ist die Kommunikation unter Freunden in den Netzwerken. Familie, Bekannte, Verwandte, Kollegen, Freunde. Was dort sozusagen bestätigt wird. Also Werbung geht in die Welt rein, muss aber Resonanz finden in der Gesellschaft. Ohne Resonanz läuft es leer. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass bis zu 100 Produkte jedes Jahr neu eingeführt werden und davon 20, max 20, 25, ich bin mir nicht sicher, weil ich verschiedene Zahlen gehört habe, aber ein relativ kleiner Teil nur nachher in das Endangebot kommt. Das heißt, ständig sozusagen läuft eine Dynamik im Markt und die muss natürlich irgendwie immer angezeigt werden. Da sind neue Produkte. Was bleibt, was in der Nachfrage auch bleibt, das sind die, die in der Gesellschaft Resonanz erfunden haben. Das heißt, wo die Netzwerke darauf positiv reagieren und sagen, ja, ich habe das auch gekauft, hast du das auch gekauft? Das heißt, wir müssen viel genauer in die gesellschaftliche Kommunikation reingucken. Die Werbung ist nur ein Versuch. Es ist ein Versuch zur Überredung. Die Überredung selber sind wir. Wir überreden uns, kauf doch das. Oder wir sehen, dass jemand das gekauft hat. Das will ich auch, das will ich auch, das will ich auch. Mimetisches Verhalten, Kopierverhalten, Nachahmungsverhalten. Das sind die entscheidenden Dinge. Wenn wir das jetzt nochmal runterbrechen auf unsere Frage, ist ethischer Konsum möglich? Ist das ganz schwierig, weil wir in der tatsächlichen Kaufwelt nicht mehr wissen, was ethisch relevant ist. Das heißt, wir haben nur grobe Moralvorstellungen. Die sind so geclustert wie bio, fair, kinderarbeitsfrei, green und so weiter. Wenn wir aber vor dem Produkt stehen, wissen wir nicht mehr, ob dieses Cluster jetzt drauf wirkt. Ne? Weil, wenn ich jetzt eine Marmelade in der Hand habe, ja, was ist da? Ist Kinderarbeit drin? Wahrscheinlich denke ich überhaupt nicht über Kinderarbeit nach. Green, ja, weiß ich auch nicht. Erdbeeren sind grün, ne? Okay. Aber green heißt ja doch, unter welchen ökologischen Bedingungen. Es steht nichts drauf, wo das produziert ist, wie viele Pflanzenschutzmittel drin sind. Oder selbst wenn es drin steht, sind es Kategorien, die ich nicht identifizieren kann. Fair weiß ich nicht, weil wenn deutsches Produkt, denke ich nicht an fair. Ich muss immer Lateinamerika oder sonst was sein. Und Bio, ja, wenn Bio draufsteht, denke ich auch Bio. Ne? Wenn nicht Bio draufsteht, denke ich auch irgendwie auch Bio, ist da Erdbeere. Das heißt, Sie sehen, wie schwierig das ist, in einer praktischen Situation ein elaboriertes, das ist ja elaboriert, wenn Sie wollen, das ist eigentlich kognitiv, intellektuell hochwertig, ich entscheide ethisch, das durchzuhalten. Deswegen arbeiten natürlich jetzt Leute mit Labels, also wenn Bio oder Green oder weiß ich was draufsteht, ist das für uns, aha, dann klingt sozusagen in der Semantik was ein, oh, irgendwie, ja, das ist ja anscheinend gut, ohne dass wir das prüfen können. Wenn wir jetzt aber, nehmen wir mal an, wir haben Bio und jetzt haben wir 17 Labels, dann bleibt einem doch als normaler Konsument, außer man ist hochinformiert, solche gibt es auch, aber das sind maximal 5% der Gesellschaft, 5% maximal. Die 95% sind nicht hochinformiert, sondern irgendwie lala informiert oder irritativ informiert. Wenn da 17 Labels sind, dann hat er nur entweder die Entscheidung, ja irgendwie, wenn ein Label ist, muss ja gut sein, sonst wird es das Label ja nicht geben. Oder 17 Label, irgendwas ist ja faul. Also die können sich ja nicht einigen. Und welches Label ist denn nun gut und welches nicht gut? Und wenn ich das nicht weiß, dann gucke ich gar nicht drauf. Das heißt, wir haben sozusagen ganz schwierige Entscheidungssituationen plötzlich. Also von oben betrachtet sieht das alles ganz vernünftig aus. Wir haben moralische Entscheidungen, wir diskutieren Moral, wir haben moralische Cluster, wir haben Kriterien. Und wenn wir aber in der wirklichen Entscheidung stehen, dann wird letztendlich konventionell gekauft. Immer dann, wenn eine Irritation entsteht, wenn ein Problem entsteht, sinkt die Lust, kognitiv aufwendig noch darüber nachzudenken, nach unten. Wir nennen das in der Ökonomie Low-Cost Decision. Also man macht die einfachste Entscheidung, die man machen kann. Am besten aus dem Bauch heraus. Und Bauchentscheidungen sind meist solche konventioneller Art. Das heißt, ich mache gar keine Entscheidung jetzt, sondern ich wiederhole nur Entscheidungen, die ich früher schon gemacht habe. Da gibt es Forschung von Gigerenzer und anderen aus dem Max-Planck-Institut für Psychologie in Berlin, die zeigen, dass sozusagen das sehr häufig die Muster der Entscheidung sind. Und jetzt ist doch die Frage, warum machen wir den ganzen Diskursaufwand, nachhaltige Nahrung zum Beispiel, nachhaltigen Konsum, wenn das praktisch sozusagen ganz schwierig wird? Meine Antwort ist sowohl als auch, ja und nein. Der ganze Aufwand des Diskurses lohnt, weil der gesellschaftliche Diskurs sich niederschlägt in die einzelnen Netzwerkdiskurse. Das heißt, die Freundinnen und Bekannten meiner Frau oder meine Kollegen oder mit wem ich auch rede, diskutieren immer mehr diese moralischen Prädikate in verschiedenster Form. Das lohnt sich. Das heißt, sozusagen die Gesellschaft wird höherwertig sensibilisiert. Aber nein heißt, es kommt unten weniger an, als wir erwarten. Es gibt keine Kausalität zwischen moralischem Input des Diskurses und moralischer Entscheidung unten. Das ist keine 1-zu-1-Kopplung. Da läuft sozusagen viel weniger. Also man schätzt, dass momentan das Potenzial von Konsumenten in diesem Bereich, so als Markteinschätzung, 15% maximal. 15%. Das ist dynamisch, das kann sich was entwickeln, aber es entwickelt sich langsam und es ist nicht so, dass ein Nachhaltigkeitsbewusstsein die Gesellschaft erfasst und wir nachher 50-60% solche Güter kaufen. Die werden ja gar nicht produziert. Die Produktion von nachhaltigen Gütern in Deutschland ist schon an Kapazitätsgrenzen, sodass wir wesentlich Bioprodukte aus Rumänien, Ukraine, Tschechei und sonst wo kriegen. Und wir wissen nicht, wie die dort produziert werden. Das heißt, wir sind schon wieder sozusagen in einem Kontrollproblem, was wir denken, im deutschen Bereich ja gelöst zu haben, aber in diesem übernationalen Bereich schwieriger zu lösen haben. Die Verantwortung des Konsumenten, die kann keiner nehmen. Ich finde es hochwertig, dass Leute sich, dass immer wieder daran ausgebildet wird, auch in den Schulen, in den Familien, ausgebildet wird, diese Kriterien sich anzueignen. Aber wir werden auf dem Weg wahrscheinlich nicht so schnell, ich sag's mal ganz vorsichtig, nicht so schnell so weit kommen, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ich vermute, dass die Angebotsseite, also was Unternehmen in Verantwortung anbieten, mindestens genauso wichtig ist, wenn nicht wichtiger. Ich mache das nochmal am Beispiel des Supermarktes. Ich kann mit hohem Nachhaltigkeitsbewusstsein in den Supermarkt gehen. Wenn keine Produkte angeboten werden, kaufe ich das normale Zeug. Wenn aber die Hälfte im Supermarkt nachhaltig angeboten wird, kaufe ich auch mindestens vielleicht 20-30% nachhaltig, wenn nicht vielleicht sogar 50 irgendwann. Sie sehen, an dem Beispiel nur zeigt sich, es ist letztendlich angebotsgeleitet. Warum? Weil in dem Moment, wo die Angebote nicht da sind, ich aber so ein Bewusstsein habe, erhöhen sich die Suchkosten. Das heißt, ich muss gucken, wo ich das Zeug herkriege. Das stört meine ganz normalen Konsumwege. Das erhöht den Aufwand. Nur wenige sind bereit, dafür höheren Aufwand zu machen. Möglicherweise können im Netz Angebote da etwas auswiegen, ausbalancieren. Das kann ich noch nicht einschätzen. Ich kann das Netz selber nicht einschätzen. Es wird überschätzt und teilweise sind Dinge dort passiert, von denen man nie erwartet hat, dass die dort laufen. Da bin ich jetzt kein Fachmann und nicht vorsichtig. Im direkten Konsum, das meiste wird auch direkt konsumiert, müssen wir angebotsorientierter. Also ich finde, Rewe macht da eine gute Policy. Mir ist egal, ich habe keine Aktien in dem Markt. Überlegen Sie mal, es gibt jetzt in NRW, glaube ich, 4-mal, in Deutschland insgesamt 6 oder 10-mal. Rewe beginnt ein völlig neues Konzept, das heißt Temma. Das ist natürlich absichtlich mit Emma. Also der Emma-Laden wird jetzt als großer Supermarkt rekonstruiert. Nach dem Modell, wenn Sie in der Schweiz waren, Mövenpick, Autobahnraststätte. Da gibt es Läden, die wie ein großer Gemüseladen und Obstladen organisiert sind und ein Restaurant oder mehrere Restaurants, mehrere Cafés und Verkaufsflächen mischen. Und das Ganze in einer grün-braunen, angenehmen, heimlichen Atmosphäre. Das ist das Modell, mit dem Rewe wahrscheinlich ins Consuming geht und die anderen alle aushebeln will. Die investieren 1,5 bis 2 Milliarden demnächst in dieses Konzept, weil sie wollen Kaufen mit Bio und Fair verknüpfen. Diese Dimension soll stärker rein, weil sie sehen, dass das ein Markt ist. Den wollen sie natürlich als Erster an sich reißen im großen Maßstab. Und verquickt mit Essen und Trinken und Gemütlichkeit. Weil natürlich dahinter ein Business-Kalkül steht. Also erstmal gehen sie, um was zu kaufen, dann trinken sie noch einen Kaffee, dann essen sie was. Und dann haben sie eine Atmosphäre, dass sie sagen, ach Mensch, lass uns doch noch einen Kuchen mitnehmen. Plötzlich erhöht sich das Kaufvolumen. Natürlich, ne, ist ein Business. Aber ich finde, das ist eine Richtung, die letzthin dem Gedanken des nachhaltigen Konsums nützt, weil sie aus Businessgründen das Angebot erweitern. Und sie kriegen tatsächlich nachher regionale Äpfel und sie kriegen regionale Birnen. Das kriegen sie bei vielen Supermärkten noch nicht. Die holen lieber aus Israel das Zeug. Und diese Dimension, die finde ich, sollten wir mitdenken. Und ich glaube, dass der Verbraucher in seiner Überforderung, was soll ich eigentlich alles kaufen? Und wenn es nicht da ist, dann habe ich zwar ein schlechtes Gewissen, aber ich kaufe trotzdem das andere. Wenn ihm das ermöglicht wird, dieses schlechte Gewissen zu senken, weil seine allgemeine Haltung dazu tatsächlich plötzlich mit dem Angebot konform geht, dann wird auch mehr gekauft. Also Sie sehen, das Verantwortungsthema ist ein Wechselwirkungsthema. Ein Wechselwirkungsthema und nicht einseitig den Konsumenten oder nur den Unternehmen aufzulegen. Das war mein Impuls. Ich hoffe, Sie haben eine Idee mehr vielleicht als vorher. Ich hoffe.
Hier im Hörsaal von D-Radio Wissen geht es heute um die Frage, warum es so schwierig ist, nachhaltig einzukaufen, ethisch zu konsumieren. Was hält uns davon ab? Dazu haben wir eben einige spannende Ansätze gehört von dem Wirtschaftswissenschaftler und Philosophen Birger Priddat, Inhaber des Lehrstuhls für politische Ökonomie an der Universität Witten-Herdecke. Und gleich nehmen wir mit dem Sozialwissenschaftler Björn Ahaus diese Thesen mal genauer unter die Lupe.
Die Radio Wissen, Hörsaal.
Warum ist es so schwierig, beim Einkaufen seinen eigenen moralischen Idealen treu zu bleiben? Warum ist nachhaltiger Konsum so schwierig? Das ist die Frage heute im D-Radio-Wissen-Hörsaal. Gerade haben wir einen Vortrag zum Thema gehört und einige Thesen daraus, die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Und zwar zusammen mit Björn Ahaus.
Ich bin Diplom-Sozialwissenschaftler, arbeite am Kulturwissenschaftlichen Institut im Bereich Verantwortungskultur, Partizipationskultur. Und ich habe mit meinen Kollegen Ludger Heidbrink und Imke Schmidt mehrere Expertenworkshops veranstaltet und auf der Basis dann mehrere Working Paper und schließlich den Sammelband Die Verantwortung des Konsumenten veröffentlicht.
Ahaus ist Jahrgang 77 und war übrigens vor seiner wissenschaftlichen Laufbahn auch schon mal Fundraiser für Greenpeace. Bevor wir uns jetzt an die zentralen Thesen des Vortrags machen, will ich erstmal von ihm ein bisschen Definitionshilfe haben, weil beim Lesen ist mir aufgefallen, dass in der Literatur unterschiedliche Begriffe für scheinbar gleiche oder ähnliche Sachen benutzt werden. Also, was bedeutet das? Moralischer, ethischer, politischer und nachhaltiger Konsum?
Also beim nachhaltigen Konsum, da geht es ja darum, das Ziel nachhaltige Entwicklung zu fördern und das in den Konsumbereich runterzubrechen. Also es geht natürlich um ethische Fragen, aber eben bezogen auf eine ökologische Dimension, auf soziale Aspekte und letztlich auch natürlich auf wirtschaftliche Aspekte. Das ist also ein breiter Fokus. Und beim politischen oder strategischen Konsum, da geht es eben eher um die Frage, Politik mit dem Einkaufswagen zu machen oder sich eben als Konsument strategisch zu verhalten, in dem Sinne, dass man mit dem Konsumverhalten möglicherweise die Anbieter, die Unternehmen auch dazu bringen kann, stärker Angebote zu schaffen, die es den Konsumenten erleichtern, nachhaltig zu konsumieren. Und die ethische Perspektive, da bin ich auch skeptisch. Da geht es ja sozusagen darum, jeder einzelne Konsument könnte in seinem Alltagsverhalten ethisch handeln. Und da haben wir die starken Begrenzungen, die wir ja schon angesprochen haben.
Ich will von Ahaus dann wissen, ob er Birger Priddats Meinung teilt, was uns davon abhält, ethisch zu konsumieren. Und tatsächlich ist auch für Ahaus das fehlende Wissen der Konsumenten zentral, also das Nicht-Wissen-Können.
Ja, ganz zentral ist dieses Komplexitätsproblem. Das hat der Priddat ja schön angesprochen. Wir haben eben auf einer allgemeinen Ebene Werte wie Umweltschutz. Wir wollen umweltfreundlich handeln oder wir wollen Kinderarbeit vermeiden. In der konkreten Konsumsituation fehlen uns aber Informationen. Wir wissen eben nicht, ob das Produkt, was vor uns im Regal liegt, unsere Idealvorstellung erfüllt. Und insofern ist einfach das Problem, dass wir ja sehr, sehr viele Konsumentscheidungen treffen und aus sehr verschiedenen Bereichen, wo wir sehr verschiedene Märkte betroffen haben und wo wir letzten Endes dann nicht wissen, meine konkrete Kaufentscheidung, hat sie einen Effekt? welchen Effekt hat sie? Und dass wir dann einfach überfordert sind und in solchen Situationen kommt es dann oft schon zu der Entscheidung, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob es gut ist, ob mir nicht jemand vielleicht etwas verkaufen möchte mit meinem guten Willen. Und dann entscheidet oft doch einfach der Preis, weil das ist dann ein eindeutiges Signal, was wir eben einordnen können.
Der Preis, der entscheidet nicht nur im Zweifel, sondern spielt offenbar generell eine größere Rolle als die Nachhaltigkeit. Das hat zum Beispiel die aktuellste Studie Umweltbewusstsein in Deutschland des Umweltbundesamtes gezeigt. Eine repräsentative Bevölkerungsumfrage, durchgeführt 2012. Unter anderem sollten die Befragten dabei verraten, was ihnen beim Lebensmittelkauf wichtig ist. Ihnen wurden dafür 10 Karten mit Kriterien vorgelegt, aus denen sie die 3 für sich wichtigsten wählen sollten. Frische, Qualität und Preis, die kamen mit großem Vorsprung in die Top 3. Frische zum Beispiel fanden knapp 2/3 der Befragten wichtig. Bioprodukte zu kaufen, gerade mal 6%. Das Spannende ist jetzt, dass in der gleichen Befragung mehr als 1/3 der Leute den Umweltschutz auf Platz 2 der wichtigsten Probleme gewählt haben, dem sich unser Land heute gegenüber sieht. Häufiger wurde mit ganz knapper Mehrheit nur die Wirtschafts- und Finanzpolitik genannt. Und auf den Rängen nach Umweltschutz, da landeten auch solche wichtigen Themen wie zum Beispiel Arbeitsmarktpolitik und soziale Sicherung. Also, was meint Björn Ahaus, ist der Grund dafür, dass wir zwar einerseits ein hohes Problembewusstsein haben, dass sich das im Konsum aber nicht ganz so zeigt? Also sind wir faul, wollte ich von ihm wissen, oder sind wir nicht in der Lage, ethisch zu konsumieren?
Also es gibt natürlich Konsumenten, die in der Lage sind. Das ist natürlich einerseits eine Herausforderung, Zeit zu investieren, um sich zu informieren. Ich finde, man kann das auch als einen ständigen Such- und Optimierungsprozess verstehen. Denn gerade wenn es um Lebensmittel geht, gehen wir ja immer wieder einkaufen. Und ich verstehe ethischen Konsum auch als ein Ideal. Und ein Ideal zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass man es nicht unbedingt immer erreichen kann. Aber man kann sich dem annähern. Und insofern gibt es natürlich verschiedene Siegel, die uns da weiterhelfen. Im Lebensmittelbereich würde ich sagen, mit dem Bio-Siegel ist man dann auch schon ganz gut versorgt. Dann ist dann eher die Frage, wie ist das Angebot an solchen Produkten? In anderen Bereichen, bei Textilien zum Beispiel, gibt es wenige gute Siegel. Man findet sie allerdings im breiten Markt nur sehr selten. Und ich glaube, dass da nicht so sehr die Faulheit des Konsumenten das Problem ist, sondern auch eher auf der Angebotsseite noch Mängel bestehen.
Der Wille ist also da, nur fehlen uns die Möglichkeiten. So einfach, sagt Björn Ahaus, ist es dann auch nicht.
Also der Wille, ob der so in der breiten Konsumentenschar unbedingt vorhanden ist, ist die Frage. Ich glaube schon, dass es einfach eine, das sagt Herr Priddert auch, dass es einfach so, sagen wir mal, 1/10 der Konsumenten gibt, die da sehr affin sind. Und darüber hinaus glaube ich schon, dass es einfach viel auch an Gelegenheitsstrukturen liegt. Wenn wir ein anderes Beispiel nehmen, das der Mobilität, dann haben wir da einfach auch eine Situation, wo es uns sehr leicht gemacht wird, an vielen Stellen zum Auto zu greifen. Und wenn wir dann einmal dieses Automobil besitzen, dann haben wir da einfach eine sehr starke Anreizstruktur, es auch zu nutzen. Und die Alternativen sind eben nicht entsprechend attraktiv. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Punkt hier.
Da stellt sich mir die Frage, was denn die Alternativen attraktiver erscheinen lassen könnte. Birger Priddert hat ja vor allem 2 Faktoren herausgehoben, die entscheidend für nachhaltige Konsumentscheidungen sind. Zum einen war das soziale Umfeld.
Das meiste, wonach gekauft wird, ist die Kommunikation unter Freunden in den Netzwerken. Familie, Bekannte, Verwandte, Kollegen, Freunde.
Und zum anderen die Medien.
Moralische Konsumfragen sind wesentlich erstmal mediengesteuerte Thematisierung, ne, und nicht aus den Haltungen der Leute.
Ja, und Björn Ahaus meint auch, dass der Einfluss der Medien zusammen mit dem des sozialen Umfelds eine ziemlich gute Erklärung dafür ist, warum wir überhaupt nachhaltig oder, wie Priddert gesagt hat, moralisch konsumieren. Und er hat auch gleich eine passende Theorie parat, die diese These unterstützt.
Ich glaube auch, dass wir sehr stark von unserem sozialen Umfeld abhängen. Es gibt ja in der Kommunikationsforschung den sogenannten Two-Step Flow of Communication von Paul Lazarsfeld und Elio Katz, wo es darum geht, dass von Massenmedien Informationen zu Meinungsführern in Freundeskreisen, in Nachbarschaften, also in sozialen Gruppen fließen und sich von da von diesen besser informierten und zum Teil stärker interessierten Meinungsführern eben im sozialen Umfeld verbreiten. Und das ist ein ganz zentraler Mechanismus, der auch über Mundpropaganda, über Empfehlungen, auch im Marketing sehr stark genutzt wird. Insofern glaube ich schon, dass natürlich da auch die Massenmedien eine wichtige Rolle spielen bei dem Setzen von Themen. Und da muss man sich natürlich schon auch angucken, wie stark spielt denn in Massenmedien die Fragen des nachhaltigen Konsums eine Rolle. Das ist ja dann zum Teil doch, würde ich sagen, noch recht begrenzt. Und insofern ist es dann auch vermutlich eher eine gesellschaftliche Nische, wenn auch eine wachsende, wo sie diese Themen eben eine Rolle spielen.
Unsere Kaufentscheidungen, die werden also viel auch von außen beeinflusst. Da sind sich Ahaus und Pridert einig. Pridert gibt in seinem Vortrag auch noch einen Einblick in die Grundannahmen der Ökonomie. Also früher, sagte er, haben die Ökonomen Entscheidungen nur als rationale Handlung betrachtet. Und die Neuroökonomen, die bringen neuerdings auch Emotionen ins Spiel. Handlungen, sagt Pridert, werden vielleicht rational vorbereitet, aber emotional ausgeführt oder überspitzt.
Möglicherweise ist das Rationale eine Form des Emotionalen.
Ich bin bei diesem Satz erstmal ins Grübeln gekommen. Eigentlich sind wir ja ziemlich weg mittlerweile von dieser Annahme aus der klassischen liberalen Wirtschaftstheorie, dass der Mensch ein reiner Homo economicus ist. Das heißt, dass wir rational und zweckmäßig handeln und reine Nutzenmaximierer und Kostenreduzierer sind. Vielleicht steht das aber gar nicht im Gegensatz zu diesen emotionalen Motiven. Vielleicht kann man Pridert's These ja auch einfach umdrehen, indem man sagt, möglicherweise ist das Emotionale ein Teil des Rationalen. Denn wenn ich meine, etwas Gutes getan zu haben, dann habe ich ja auch was davon. Zum Beispiel ein gutes Gewissen oder soziales Prestige, wenn andere das auch gut finden, was ich da mache. So eine emotionale Nutzenmaximierung nenne ich es mal. Was für eine Rolle spielt die? Das wollte ich von Björn Ahaus wissen.
Also hier geht es ja auch um diese sogenannten Rational Choice Theorien. Und die sind ja im engeren Sinne immer sehr ökonomisch verstanden worden, dass der Mensch sozusagen im ökonomischen Sinne ein Nutzenmaximierer ist. Soziologisch gesprochen wird ja aber auch zum Beispiel von Wertrationalität gesprochen. Man kann ja also auch rational handeln im Sinne davon, dass ich sozusagen mir meiner Werte bewusst bin und versuche, im Hinblick darauf rational zu handeln. Also das heißt, dass ich dann eben auch zum Beispiel meinem Umfeld gegenüber zeige, der redet nicht nur davon, der versucht, das auch umzusetzen. Und insofern glaube ich einfach, dass da die Diskussion auch ein bisschen dahin gegangen ist, das differenzierter zu betrachten. Also ökonomisch gesehen glaube ich auch, dass wir da kein Nutzenmaximierer sein können, weil das ja in der Theorie auch voraussetzt, dass wir objektiv perfekt informiert sind, was wir eben definitiv nicht sein können. Und Emotionales spielt natürlich bei Menschen immer da rein. Insofern sind natürlich solche Modelle immer von ihrer Natur aus auch begrenzt.
Ein wichtiger Punkt, meinte er außerdem, ist auch das Gefühl, dass man nicht der Einzige ist, der höhere Kosten in Kauf nimmt, um was Gutes zu tun.
Es geht auch immer um Gerechtigkeit. Also ich will ja meinen Nutzen maximieren im Einklang mit meinen Werten. Aber wenn ich den Eindruck habe, dass ich dabei über den Tisch gezogen werde, dann führt es möglicherweise dazu, dass ich eine andere Entscheidung treffe. Es gibt da die sogenannte High-Justice-Hypothese, die sagt, dass man dann ethisch im Einklang mit seinen Werten handelt, wenn die Situation, die Handlungssituation als gerecht empfunden wird. Und da gibt es beispielsweise im Moment die Diskussion um die Energiewende, wo Studien zeigen, dass die Verbraucher eine sehr große Akzeptanz der Energiewende haben und auch den Ausbau der erneuerbaren Energien befürworten. Dass aber die Akzeptanz da gefährdet ist, wo der Eindruck entsteht bei den Verbrauchern, dass ihnen sozusagen einseitig die Kosten aufgebürdet werden, während beispielsweise die Industrie möglicherweise zu stark entlastet wird. Und in solchen Situationen entstehen dann Ungerechtigkeitsgefühle und
also frei nach dem Motto, ich handle nur moralisch, wenn andere das auch tun, weil sonst bin ich ja der Doofe.
Ja, ein Stück weit vereinfacht gesagt spielt das natürlich eine Rolle. Weil das Problem ist ja auch bei vielen dieser Dinge, handelt es sich ja um Kollektivgutprobleme. Und wenn wir zum Beispiel mal den Klimawandel als Beispiel nehmen, da geht es um das Weltklima, wo 7 Milliarden Menschen letzten Endes dazu beitragen, ob wir es schaffen, diesen Klimawandel abzumildern oder ob wir es nicht schaffen. Und da stellt sich natürlich schnell immer die Frage, was kann ich als Einzelner tun?
Birger Pridert hat in seinem Vortrag auch noch etwas über die Dauer von moralischem Konsum gesagt.
Die Frage ist, wirkt denn moralischer Konsum? Und wir sind sehr schnell darauf bei unseren Überlegungen und Forschungen drauf gekommen, dass wir fragen mussten, wie lange? Und das Ergebnis war 2,5 Wochen. Also symbolisch bis heute. Effektiv 2,5 Wochen.
Das ist jetzt ein bisschen aus dem Kontext gerissen. In dem Beispiel ging es ja um die Diskussion um Brent Spar. Das war eine ausgediente Ölplattform in der Nordsee, die von Shell im Atlantik entsorgt werden sollte. 1995 war das und Greenpeace hat sich sozusagen eine Seeschlacht mit dem Ölkonzern geliefert, was ziemlich viel Aufmerksamkeit gebracht hat. Ich will von Björn Ahaus dann wissen, ob er die Dauer von ethischem Konsum ähnlich kurzlebig einschätzt wie Birger Priddat. Und Ahaus differenziert erstmal ein bisschen.
Das kommt natürlich ein bisschen auf den Konsumbereich an, würde ich sagen. Wenn ich zum Beispiel als Hausbesitzer mein Haus energetisch saniere oder mir eine Solaranlage aufs Dach baue, dann ist das natürlich eine einmalige Entscheidung. Man spricht auch von Langfristentscheidungen, eine Entscheidung, die sich dann über einen längeren Zeitraum eben auswirkt, ohne dass ich dann aber noch im Alltäglichen handeln muss. Wenn es um Lebensmittel geht oder auch um Mobilität, dann geht es natürlich um Alltagshandeln, wo ich immer wieder die Entscheidung auch treffen muss, wie ich mich verhalte, welches Produkt ich kaufe, welches Verkehrsmittel ich benutze. Und insofern muss man da schon, glaube ich, sehr genau hingucken, welchen Konsumbereich es sich handelt.
Im Vergleich zu Birger Priddat aber ist er ein bisschen optimistischer, was die Langlebigkeit von nachhaltigem Konsum angeht. Er baut auf Routinen.
Jeder kennt ja in irgendeiner Form Verhaltensveränderungen. Und wenn man beispielsweise sein Ernährungsverhalten verändert, dann hat man natürlich am Anfang immer eine Phase, wo man viel Neues lernen muss, wo man sich umgewöhnen muss, wo es dann natürlich auch immer die Gefahr gibt, dass man zurückverfällt in altes Verhalten. Ne, also klassisch die Diät, nachdem man wieder so weitermacht wie vorher. Aber wenn man es erfolgreich macht, wie beispielsweise der Vegetarier, der aufhört, Fleisch zu essen, kommt natürlich irgendwann auch an einen Punkt, wo er einfach Routinen hat, wo es für ihn normal ist, wo er vielleicht auch gar nicht mehr groß drüber nachdenkt, warum er das jetzt eigentlich macht, sondern es einfach für ihn Normalität geworden ist.
Zum Schluss will ich von Björn Ahaus noch wissen, wie man den nachhaltigen Konsum steuern kann. Und da landen wir dann wieder bei den Preisen.
Also ein entscheidender Punkt ist natürlich, das hat Ernst Ulrich von Weizsäcker mal so formuliert, die Preise müssen die Wahrheit sagen. Wir haben ja in sehr vielen Bereichen einfach eine Situation, wo wir externe Kosten haben. Also zum Beispiel Umweltverschmutzung, Klimagase, das verursacht externe Kosten, die sind nicht in den Preisen enthalten. Wenn man natürlich dazu kommt, beispielsweise über eine CO2-Steuer oder andere Formen den Treibhausgasen einen Preis zu geben, dann schlägt sich das auch wieder in den Produkten nieder. Dann werden umweltfreundlichere Alternativen in dem Fall günstiger oder also im Vergleich konkurrenzfähiger. Und dann werden sich natürlich auch mehr Leute dafür entscheiden.
Aber der Preis ist nicht der einzige Hebel.
Und anderes Thema ist dann sowas wie die berühmten Nudges, Choice Design. Da geht es darum, wie man Entscheidungssituationen verändern kann.
Das ist eine Idee von zwei amerikanischen Professoren, und zwar dem Wirtschaftswissenschaftler Richard Taylor und der Rechtswissenschaftlerin Cass Sunstein. Und mein Lieblingsbeispiel in ihrem Buch Nudge ist der Vorschlag, wie man Männer dazu bringt, im Klo gefälligst in die Rinne zu pinkeln, statt auf den Boden oder sonst irgendwo hin.
Ja, genau. Das ist einfach die Situation, wo man dann im Pissoir halt so ein kleines Tor hat mit einem Fußball, der da baumelt. Und der Herr von Welt, der fühlt sich dann auch genötigt, genau zu zielen.
Tor!
Eine ziemlich charmante Art, jemanden dazu zu bringen, etwas Sinnvolles zu tun.
Also Nudge heißt ja anstupsen, also wir werden dazu angestupst, das zu tun, was gut ist für die Allgemeinheit oder in vielen Fällen auch gut für uns selbst. Also in den USA wurde das zum Beispiel erfolgreich an Schulkantinen umgesetzt, dass man statt die Pommes in Augenhöhe den Schülern an der Selbstbedienungstheke anzubieten, hat man dann da Salate hingestellt. Und das hat dann wirklich dazu geführt, dass mehr gesunde Lebensmittel konsumiert wurden und weniger zu den fetthaltigen Kartoffelprodukten gegriffen wurde.
Libertärer Paternalismus heißt das, glaube ich. Also Ihre Empfehlung wäre sozusagen, also nicht zu verbieten, nicht zu zwingen, sondern einen Anreiz zu bieten, das Richtige zu tun.
Genau, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Hat dann auch nicht eben dieses Negative von Verboten. Es ist natürlich auch eine ethische Frage. Wer entscheidet dann letzten Endes, was gut ist für die Leute und so weiter? Auf der anderen Seite muss man ja auch sehen, im Supermarkt wird das sowieso schon immer gemacht. Aus anderen Gründen natürlich. Und dann wäre natürlich die Frage, wie kommt man da hin? Es gibt auch Beispiele wie etwa eine Schweizer Energieversorger, glaube ich, der hat Ökostrom zum Standard gemacht. Und man konnte dann da auch Kohle- und Atomstrom beziehen, musste dafür aber extra eine Wahl treffen. Also man kann die Standardauswahl sozusagen, den Default verändern in der Richtung der Nachhaltigkeit. Und in dem Fall hat es dann eben auch dazu geführt, dass diese Firma jetzt, ich glaube, über 50% Ökostrom ihren Kunden verkauft.
Den Default verändern. Ja, auch das ist ein Weg, um Menschen zu mehr nachhaltigem Konsum zu bewegen. Eine Einschätzung von Björn Ahaus, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen, im dortigen Center for Responsibility Research. Mit ihm habe ich über die Thesen zum ethischen Konsum von Bürger Priddat gesprochen. Priddat, Ökonom und Philosoph und Professor für politische Ökonomie an der Universität Witten-Herdecke, war der Vortragende heute im Hörsaal. Im Rahmen des 5. Workshops Verbraucherforschung des Kompetenzzentrums Nordrhein-Westfalen hat er zu der Frage gesprochen, ist ethischer Konsum möglich?
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr Audios und Podcasts auf deradiowissen.de.